Jede gute Führungskraft weiß, es gibt drei Dinge, die sind extrem wichtig, damit Führung funktionieren kann. Also egal, ob du in einem Unternehmen bist, ob du in einer Institution bist oder in einer Kirche, es gibt drei Dinge, die müssen eigentlich immer da sein, damit Führung funktioniert. Und die drei Dinge, das ist Mission, Vision und Strategie. Wenn wir über Vision beziehungsweise erstmal über Mission reden, dann ist die Frage, wozu sind wir da? Also die ganz simple Frage, was ist eigentlich der Zweck des Unternehmens, der Institution oder der Kirche? Wenn wir dann im nächsten Schritt über Vision reden, ist die Frage, wo wollen wir hin? Also was ist eigentlich unser Ziel, worauf wir zuarbeiten? Und wenn dann der dritte Punkt Strategie heißt, dann ist das die simple Frage, wie wollen wir eigentlich das erreichen? Wie kommen wir dorthin, wovon wir träumen? Wie lassen wir unsere Vision Wirklichkeit werden? Wenn du irgendwo unterwegs bist im echten Leben, wirst du feststellen, wenn das nicht klar ist, wenn die Mission nicht klar ist, die Vision nicht klar ist, die Strategie nicht klar ist, dann funktionieren die meisten Dinge nicht. Warum? Weil jeder hat sein eigenes Ziel, jeder hat seine eigene Strategie, jeder hat seine eigene Vision und wir arbeiten uns völlig auseinander. Das Spannende ist, auch die Kirche Jesu hat eine Mission, hat eine Vision und hat eine Strategie. Oder lasst es mich anders ausdrücken, die Kirche Jesu sollte das haben. Sie sollte wissen, wozu sind wir da. Sie sollte wissen, wo wollen wir eigentlich hin. Und sie sollte auch wissen, welche Strategie verfolgen wir eigentlich, um dort anzugelangen. Wenn wir in die Offenbarung schauen, dann öffnet uns die Offenbarung den Blick genau dafür, was ist eigentlich das Grundlegende für uns als Kirche Jesu. Und lasst mich mal mit dem beginnen, dass wir uns die Frage stellen, was ist eigentlich unsere Mission? Wozu sind wir eigentlich da? Die Antwort könnt ihr lesen, beziehungsweise will ich euch die nächsten Minuten erklären. Unsere Mission, die Daseinsberechtigung ist schlicht die, wir sollen die Welt mit Gott verbinden. Die Welt mit Gott verbinden. Vielleicht fragst du dich, ja, wo wird das denn in der Offenbarung deutlich? Wenn ich an die Welt denke in der Offenbarung, dann ist doch eigentlich immer nur das Gericht Thema und die Gottlosigkeit. Das stimmt schon. Aber dabei überlesen wir ganz viel, was extrem wichtig ist. Nämlich, gerade in der Offenbarung liebt Gott die Welt. Die Liebe Gottes zur Welt, zu den Nationen, ist von Anfang bis Ende deutlich in der Offenbarung. Lasst mich ein paar wenige Verse mit euch lesen. Das fängt damit an, dass deutlich wird, Gott redet zu den Nationen. Offenbarung 10, relativ in der Mitte des Buches, da liest du Folgendes. Und mir wurde gesagt, schreibt Johannes, noch einmal sollst du weissagen über Völker und Nationen, über Sprachen und viele Könige. Also die Nationen, die Völker sind das Thema in der Offenbarung. Wenn du weiterliest und kommst zur Offenbarung 14, Vers 6, guck mal, was dort steht. Und ich sah einen anderen Engel fliegen, mitten durch den Himmel, der hatte ein ewiges Evangelium. Zu verkündigen denen, die auf Erden wohnen und dann nochmal, damit wir es wirklich verstehen, allen Nationen und Stämmen und Sprachen und Völkern. Gott redet zur Welt, zu den Nationen. Gott redet nicht nur, Gott rettet auch Menschen aus den Nationen. Wir sind die letzten Wochen, wenn du die Reihe verfolgst, häufiger schon an Offenbarung 5, Vers 9 und Offenbarung 7, Vers 9 vorbeigekommen. Beide Texte beschreiben das, was Jesus getan hat und wir feiern Ostern in dieser Woche. Was Jesus am Ostersonntag und davor am Karfreitag getan hat. Und beide Texte betonen, Menschen, die dort gerettet sind, sind aus jedem Stamm, jeder Sprache, jedem Volk und jeder Nation. Gott rettet Menschen aus den Nationen. Noch spannender ist es, wenn wir das Ende der Offenbarung anschauen. Weil dort wird beschrieben, dass Gott nicht nur Menschen rettet, sondern dass er ganze Nationen heilt, gesund macht, ihnen Frieden bringt. Ganz am Ende, Offenbarung 21, da steht ab Vers 23 Folgendes über die neue Stadt, das himmlische Jerusalem. Dort lesen wir, und die Stadt bedarf keiner Sonne noch des Mondes, dass sie ihr scheinen. Denn die Herrlichkeit Gottes erleuchtet sie und ihre Leuchte ist das Lamm. So weit, so gut, aber jetzt guckt mal. Und die Völker werden wandeln in ihrem Licht und die Könige auf Erden werden ihre Herrlichkeit in sie bringen. Und ihre Tore werden nicht verschlossen am Tage, denn da wird keine Nacht sein. Und man wird die Herrlichkeit und die Ehre der Völker in sie bringen. Wir sind im neuen Himmel und der neuen Erde. Wir sind dort, wo es besser nicht sein kann. Und es wird betont, die Ehre und die Herrlichkeit der Völker hat eine ganz prominente Rolle. Und noch besser, wenn du noch weiter liest, ganz am Ende, Offenbarung 22, da ist von den Bäumen des Lebens die Rede, so wie ganz am Anfang im Garten Eden. Und ich lese mal nur den letzten Vers. Dort steht, jeden Monat spenden sie ihre Früchte, die Bäume des Lebens, und die Blätter der Bäume dienen zur Heilung der Völker. Liebe Leute, die Offenbarung macht deutlich, Gott liebt die Welt. Er redet zu ihnen. Er rettet Menschen aus den Nationen und er heilt ganze Völker. Ich hoffe, das überrascht dich nicht. Der bekannteste Vers der Bibel, Johannes 3, Vers 16. Denn so sehr hat Gott die was geliebt? Die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Vielleicht fragst du dich, okay, aber was hat das mit unserer Mission zu tun? Was hat die Liebe Gottes zur Welt mit unserer Mission zu tun? Der Sprung ist jetzt nicht sehr weit, aber unsere Mission hängt mit diesem Herzensanliegen Gottes zusammen. Der Missionsbefehl, und das muss ich euch, glaube ich, nicht sagen, aber Jesus schickt uns, die Kirche, in alle Welt und sagt, macht Jünger zu Jüngern alle Nationen, alle Völker, aus jedem Stamm, jedem Volk, jeder Sprache. Die einzige Daseinsberechtigung für die Kirche Jesu, der einzige Zweck des Unternehmens Kirche, das einzige, was man antworten kann auf die Frage, wozu sind wir da, ist genau das. Wir sollen die Welt mit Gott verbinden. Das große Hindernis dabei ist unsere Bequemlichkeit. Das große Hindernis dabei ist, dass wir vor allem uns selbst und unser Eins lieben. Also kommt, Hand aufs Herz. Wir lieben unsere Sprache, unsere Kultur, unser Essen, unsere Werte, unsere Vorstellungen, unsere Traditionen, unseren Frömmigkeitsstil. So wie Detmold Nord, das ist der richtige Frömmigkeitsstil. Und wir lieben es auch, so ein bisschen beschützt zu sein. Die Welt, die Gott liebt, ist eine sündige Welt, ist eine gefallene Welt. Und ich habe manchmal den Eindruck, wir als Kirche Jesu, wir sind ganz gern unter uns und alles, was mit sündiger Welt zu tun hat, das gibt es halt auch. Aber das sehen wir nicht mehr als unsere eigentliche Mission. Die Offenbarung will uns die Augen öffnen und sagen, Kirche Jesu, deine Mission, der Grund, warum es dich gibt, ist, du sollst die sündige Welt mit Gott verbinden. Die Frage, die ich dir heute stellen will, ist die, wie stark haben wir als Gemeinde diese Mission verinnerlicht? Auch hier wieder, Hand aufs Herz. Lieben wir wirklich Menschen aus allen Kulturen? Predigen wir das Evangelium wirklich allen Völkern, allen Sprachen, allen Ländern? Leben wir Gemeinde in Detmold Nord ganz bewusst multikulturell? Vielfältig? Akzeptieren wir andere Frömmigkeitsstile nicht nur, sondern bejahen sie und heißen sie für gut? Gott liebt eine multikulturelle und internationale Welt. Und du und ich, wir sollten das auch tun. Ich vermute, die meisten von euch kennen diesen Mann, Mahatma Gandhi. Er schreibt in seiner Autobiografie, dass er als junger Mann in England studiert hat. Und er ist ja das Sinnbild für den Hinduismus, aber als junger Mann studierte er in England und er war fasziniert von der Botschaft der Evangelien. Er war fasziniert davon, dass Jesus keinen Unterschied zwischen den Menschen macht. Und Gandhi las die Evangelien und dachte, Jesus kann das Kastendenken in Indien. Vielleicht wisst ihr das, in Indien gibt es verschiedene Kasten, verschiedene Schichten und du kannst nicht von der einen in die andere. Und er las die Bibel und hatte den Eindruck, Jesus kann dieses Denken überwinden. Er wollte mehr darüber erfahren und entschloss sich, sonntags in die Kirche zu gehen und den Pastor auszufragen. Er ging zur Kirche rein und die Platzanweiser musterten ihn mit einem kritischen Blick und sagten zu ihm dann, für dich ist hier leider kein Platz, feiere doch Gottesdienst mit deinen eigenen Leuten. Gandhi drehte um, kehrte der Kirche den Rücken und kam nie zurück. Und er sagte bei sich selbst, wenn auch die Christen Kasten haben, dann kann ich auch Hindu bleiben. Und das war der letzte Kontakt, den er mit der christlichen Kirche in seinem ganzen Leben hatte. Jetzt wirst du vielleicht sagen, komm, das ist ein bisschen extrem, das Beispiel. Das passiert bei uns in Detmold Nord nicht. Wirklich? Wie gehen wir mit Menschen um, die eine andere sexuelle Orientierung haben? Wie offen sind wir für Prostituierte bei uns in der Gemeinde? Für Menschen, die am Rand der Gesellschaft stehen? Für gescheiterte Existenzen? Verstehen wir uns wirklich als Anlaufpunkt für sündige Menschen in einer sündigen Welt? Jetzt mal ganz ehrlich. Verstehst du so Gemeinde? Als Anlaufpunkt für Sünder, die Jesus brauchen? Ich meine, uns fällt es doch schon schwer, den anderen, den Bruder und die Schwester stehen zu lassen in ihrer Unterschiedlichkeit. Ich will dich heute mit der Frage konfrontieren, wie stark ist das in deinem Denken? Unsere Mission, der Zweck des Unternehmens Kirche, ist dieser eine. Die Welt, die noch sündig ist, mit Gott zu verbinden. Wenn die Führungskraft die Mission klargemacht hat, wozu sind wir da? Dann ist der zweite Schritt, deutlich zu machen, wo wollen wir hin? Was ist unsere Vision? Also wovon träumen wir eigentlich? Oder anders ausgedrückt, okay, unsere Mission ist es, die Welt mit Gott zu verbinden, aber jetzt konkret, wie genau machen wir das denn? Die Antwort, die Offenbarung darauf gibt, ist folgende. Unsere Vision ist es, Kirche Jesu zu bauen. Der Weg, um Gott und Welt zu verbinden, ist die Kirche Jesu. Ich meine, überlegt mal, was macht Gott für seine Mission? Wieder bekanntester Vers, Johannes 3, Vers 16. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, seine Mission, dass er, und jetzt kommt die Vision, seinen eingeborenen Sohn, also Jesus, sandte. Gott, der Vater, schickt Christus als Zeuge und als Beweis seiner Liebe. Und das ist spannend. Die Offenbarung beschreibt Jesus vor allem als Zeugen. Offenbarung 1 fängt das schon an, das hatten wir schon mal, das ist die Grußformel, wo es Gnade und Friede und so weiter von Johannes gewünscht wird. Aber guckt mal, in Vers 5 wird dann beschrieben, Gnade und Friede von Jesus Christus, welcher ist der treue Zeuge? Und die nächsten Verse machen deutlich, was bezeugt denn Christus? Er ist der treue Zeuge und dann Vers 6, der uns liebt und uns durch sein Blut von unseren Sünden erlöst hat. Der aus uns ein Königreich gemacht hat, eine Priesterschaft für Gott, seinen Vater. Ihm sei die Herrlichkeit und die Herrschaft in alle Ewigkeit. Amen. Und so ganz ähnlich ist es in Kapitel 3, Vers 14. Und dem Engel der Gemeinde in Laodicea schreibe, so spricht der, das Amen ist, der treue und wahrhaftige Zeuge. Wieder Jesus, treue und wahrhaftige Zeuge. Und dann wird das näher beschrieben, der Anfang der Schöpfung Gottes. Hier werden drei Dinge deutlich, die Christus vor allem bezeugt. Jesus bezeugt die Liebe Gottes, Jesus bezeugt das Königreich Gottes und Jesus bezeugt den Anfang der Neuschöpfung Gottes. Also wie erreicht Gott seine Mission? Er schickt Christus, der seine Liebe bezeugt, die Königsreichdimension deutlich macht und der deutlich macht, die Neuschöpfung hat begonnen. Jetzt ist es wenig verwunderlich, dass die Kirche in der Offenbarung als Zeuge beschrieben wird. Johannes wird so beschrieben. Er ist auf der Insel Patmos um des Wortes Gottes und des Zeugnisses Jesu willen. In Kapitel 2, Vers 13 lesen wir von Antipas, einem treuen Zeugen. Kapitel 11, die zwei Zeugen stehen sinnbildlich für das Volk Gottes, für die Kirche, die das, was Gott sagt, bezeugt und in die Welt mit allem Mut und aller Entschlossenheit verkündigt. Und viele, viele andere Stellen machen deutlich, das Volk Gottes ist genauso wie Christus ein Zeuge. Der Punkt ist der, die Offenbarung will uns die Augen öffnen, dass wir die Welt und Gott vor allem dadurch verbinden, dass wir mitten in der Welt als eine Gemeinschaft von Zeugen leben. Eine Gemeinschaft, die die Liebe Gottes bezeugt. Eine Gemeinschaft, die die Königreichsprinzipien Gottes lebt. Eine Gemeinschaft, die schon ein Stückchen Neuschöpfung ist. Lasst es mich anders sagen. Wir als Kirche sollen ein Stückchen Himmel auf Erde sein. Ein Stückchen von dem, was Gott mit der Welt will und genau dadurch Gott und Mensch verbinden. Und das ist unsere Vision. Davon träumen wir. Erwin McManus hat mal Folgendes gesagt. Die Kirche ist nicht dazu berufen, die Menschheit zu überleben, sondern der Menschheit zu dienen. Leute, wir sind nicht dazu berufen, die Menschheit zu überleben, irgendwie durchzukommen. Wir sind dazu berufen, der Menschheit zu dienen. Und jemand anders hat Ähnliches mit anderen Worten ausgedrückt. Die Kirche ist die einzige Gemeinschaft, die für den Nutzen derjenigen existiert, die nicht ihre Mitglieder sind. Wir, du und ich, wir existieren als Kirche Jesu, damit die, die nicht zu uns gehören, Nutzen davon haben. Wir existieren nicht für uns. Unsere Vision, unser Traum ist es, Kirche Jesu zu bauen, um dadurch Gott und Mensch zu verbinden. Auch hier, entspricht das deinem Bild von Kirche? Wenn du an Detmold Nord denkst, wenn du an deine Gemeinde denkst, ist das dein Bild, was dich treibt, wovon du träumst? Welchen Beitrag leistest du, dass die Liebe Gottes bezeugt wird in der Kirche? Dass die Königreichsprinzipien Gottes deutlich werden? Was ist dein Beitrag dazu, dass die Neuschöpfung schon erlebbar ist in der Kirche? Oder anders gefragt. Ist dir bewusst, dass wir als Kirche nicht für uns existieren, dass es uns gut geht, dass wir was davon haben, sondern dass wir für die Welt existieren? Unsere Vision, wovon wir träumen, ist das, Kirche Jesu bauen. Warum? Weil wir durch dieses Kirche bauen unsere Mission erfüllen, Gott und Mensch zu verbinden. Jetzt bleibt die Frage, wie konkret machen wir das denn? Was ist denn unsere Strategie? Wie können wir Kirche Jesu bauen? Wie können wir Gott und Mensch verbinden? Und auch dort gibt die Offenbarung eine Antwort. Drei Dinge macht die Offenbarung deutlich. Unsere Strategie. Wie sollten wir Kirche leben? Zusammengefasst kann man das so ausdrücken, wir sollen als Prophet, als Vorbild und als Überwinder leben. Lasst uns das im Einzelnen kurz anschauen. Die Kirche als Prophet. Wenn ich sage, die Kirche als Prophet, dann meine ich Folgendes. Die Strategie, unsere Mission und Vision zu erfüllen, ist folgende. Wir sind als Kirche dazu berufen, Gottes Wort in aller Klarheit, Deutlichkeit und Verständlichkeit zu verkündigen. Die Offenbarung macht das sehr deutlich. Zeuge sein hängt eins zu eins zusammen mit dem Wort Gottes. Das beginnt bei Johannes. Und Johannes, Offenbarung 1, Vers 9, haben wir schon häufiger gelesen. Lass mich nur den letzten Vers betonen, den letzten Satzteil. Johannes ist auf der Insel Patmos und dann werden zwei Dinge gleichgesetzt. Um des Wortes Gottes und des Zeugnisses Jesu willen. und deutlich wird, Zeuge sein heißt Wort Gottes verkündigen. Noch deutlicher wird das wahrscheinlich in Offenbarung 11. Ist ja eines der schwierigsten Kapitel im ganzen Buch. Die zwei Zeugen, ganz viele Bilder. Aber guckt mal, wie das beschrieben wird. Und das ist wichtig, auch solche Bilder wahrzunehmen. Über die zwei Zeugen wird Folgendes geschrieben in Vers 5 und 6, Kapitel 11. Und wenn jemand ihnen schaden will, so geht Feuer aus ihrem Mund und verzehrt ihre Feinde. Und wenn jemand ihnen schaden will, muss er ebenso getötet werden. Diese haben die Macht, den Himmel zu verschließen, damit während der Tage ihrer Weissagung kein Regen fällt. Ich habe schon gesagt, schwer zu verstehen. Und viele Bilder. Aber die Bilder, die sind wichtig, weil hier wird gesagt, die Macht der Zeugen besteht im Feuer, was aus dem Mund kommt. Und das ist ein Bild dafür, die Zeugen, ihre Macht besteht in der Macht des Wortes. Und deswegen heißt es auch hier, es sind Tage ihrer Weissagung. Der Punkt ist der, unsere Strategie als Kirche Jesu muss es sein, das Wort Gottes so klar und deutlich wie nur irgendwie zu verkündigen. Jetzt lasst uns hier keinen falschen Illusionen hingeben. Mit dieser Strategie gewinnst du selten einen Publikumspreis. Mit dieser Strategie bist du selten der Publikumsliebling. Und das macht die Offenbarung sehr deutlich. Johannes ist auf einer Insel mitten im Nirgendwo, weil er seine prophetische Funktion wahrgenommen hat. Kapitel 2, Vers 13 ist von Antipas die Rede. Wird wortwörtlich mit Namen genannt, sehr außergewöhnlich. Kapitel 11, die zwei Zeugen. Was ist deren Ergehen? Die werden alle ermordet. Warum? Weil sie die prophetische Strategie verfolgen. Und in Kapitel 17, Vers 6 ist vom Blut der Heiligen und vom Blut der Zeugen die Rede. Kirche Jesu zu leben, die Strategie als Prophet zu leben, heißt immer auch Widerstand. Und lasst uns da wirklich keinen Illusionen hingeben. Der Punkt ist aber der, die Strategie, das Ziel, die Aufgabe bleibt. Wir sind herausgefordert, als Gemeinschaft von Zeugen, das, was Gott in seinem Wort sagt, so wahrhaftig und ehrlich wie ein guter Zeuge, ohne daran was rumzubiegen oder falsch auszusagen, selbst wenn das Nachteile hat. Wir sind herausgefordert, wahrhaftig und treu zu dem zu stehen, was Gott in seinem Wort sagt. Ich beobachte, dass diese Strategie zunehmend in Vergessenheit gerät. Und zwar momentan ganz massiv in Freikirchen. Wir zeigen ja oft mit dem Finger auf andere. Aber ich beobachte, dass diese Strategie, Prophet zu sein, Wort Gottes zu verkündigen, ganz klar, dass das mehr und mehr in den Hintergrund gedrängt wird. Das passiert im freikirchlichen Bereich auf zwei Schienen gerade. Das eine ist die Ethik. Das ist sehr erstaunlich, das führe ich jetzt nicht aus. Aber es wird wenig über Theologie diskutiert, sondern das Bibelverständnis wird ganz viel über die Ethik formiert. Und die ethischen Entscheidungen führen dazu, dass die Bibel mehr und mehr kompromissfähig wird. Ich bin mir nicht sicher, ob das der richtige Weg ist. Das zweite, und das werdet ihr alle erleben, ist die schlichte Vernachlässigung. Anderes rückt in den Mittelpunkt. Anderes wird wichtiger. Jetzt will ich nicht urteilen und nicht mit dem Finger auf andere zeigen. Aber wisst ihr, was passiert? Wenn wir unser prophetisches Amt als Kirche nicht mehr wahrnehmen, verlieren wir unsere Daseinsberechtigung. Wir verlieren unsere Kraft. Wir verlieren unsere Mission und unsere Vision. Das ist die Strategie, wie wir Menschen mit Gott verbinden. Alistair McGrath hat das mal so ausgedrückt. Unachtsamkeit im Blick auf die Lehre raubt der Kirche ihre Daseinsberechtigung und öffnet den Weg zur Versklavung und Unterdrückung durch die Welt. Ich weiß, Lehre klingt langweilig und ich weiß, immer darauf zu achten, dass die Lehre gut und richtig ist, das kann schnell in eine Richtung gehen, dass man sagt, nicht schon wieder. Aber wenn wir nicht darauf achten, wenn wir das prophetische Element zu wenig gering schätzen oder zu viel zu gering schätzen, dann passiert genau das, wir verlieren unsere Daseinsberechtigung. Und in aller Demut, ich habe den Eindruck, die großen Landeskirchen in unserem Land sind schon viele Jahrzehnte genau so unterwegs. Was haben die denn noch zu sagen, wenn das wie eine politische Partei klingt, wenn das wie eine ganz normale gesellschaftliche Aussage klingt? Wo ist da noch Salz und Licht? Ich glaube, ihr versteht, worauf ich hinaus will. Wir sind als Kirche berufen, Prophet zu sein. Wisst ihr, was eines der spannendsten Dinge bei den alttestamentlichen Propheten ist? Ich weiß nicht, wie fit du im AT bist und wie sehr dich die Propheten faszinieren, aber eines der spannendsten Dinge sind die sogenannten Zeichenhandlungen. Propheten im AT mussten nicht nur reden, sie mussten ganz oft versinnbildlichen, was sie eigentlich reden. Ich gebe euch zwei Beispiele, vielleicht hast du sie bisher überlesen. Jesaja 20 liest du davon, dass der große Prophet Jesaja 3 Jahre lang barfuß und nackt durchs Land laufen musste und predigen sollte. Jetzt nackt meint wahrscheinlich mit Unterhose, finde ich aber schon schlimm genug. Der Typ musste 3 Jahre lang durchs Land laufen, nackt und barfuß, um deutlich zu machen, Gericht kommt über Ägypten und Israel und ihr werdet barfuß in die Gefangenschaft geführt. Herzlichen Glückwunsch. Hesekiel, wisst ihr, was der machen sollte? Der sollte sich ein Modell von Jerusalem bauen. Da hätte ich ja noch Spaß dran gehabt, aber dann kommt's. Jetzt sollte er 390 Tage auf der linken Seite vor dem Modell liegen und dann nochmal 40 Tage auf der rechten Seite vor dem Modell liegen. Also Hesekiel musste 430 Tage auf einer Seite liegen vor einem Modell von Jerusalem, um deutlich zu machen, genau so wirst du, Volk Israel, ins Exil müssen und Jerusalem wird zerstört werden. Das ist ja sehr skurril. Gebe ich zu. Aber wisst ihr, was der Kerngedanke ist? Der Prophet sollte durch sein Leben die Botschaft bestätigen. Erstens. Zweitens, die Aufmerksamkeit der Leute, die kommt dann, wenn jemand 390 oder 430 Tage auf seiner Seite vor einem Modell von Jerusalem liegt oder 3 Jahre nackt durchs Land predigt. Da guckt man hin und hört und fragt sich, was ist denn hier los? Ich bin froh, dass sich die Zeiten gewandelt haben. Aber das Prinzip ist gleich geblieben. Wir als Kirche sind nicht nur zum Prophet berufen, wir sind auch dazu berufen, Vorbild zu sein. Und Vorbild meint genau das. Wir sollen die prophetische Botschaft durch unser Leben bestätigen. Unser Leben ist immer lauter als unser Reden. Und wir können nicht Prophet sein, wenn wir das nicht leben. In der Offenbarung ist das so, Gläubige werden immer anhand ihres Lebens identifiziert. Ganz wenige Bibelstellen, die das deutlich machen. Aber Offenbarung 12, das ist der große Kampf zwischen Satan und dem Volk Gottes. Guckt mal, wie das Volk Gottes beschrieben wird. Da wurde der Drache zornig über die Frau und ging fort, Krieg zu führen mit dem Rest ihrer Nachkommenschaft. Also mit dem Volk Gottes. Und jetzt wird das so beschrieben, mit denen, die die Gebote Gottes beachten und am Zeugnis Jesu festhalten. Wer ist das Volk Gottes? Wer die Gebote Gottes beachtet und am Zeugnis festhält? Offenbarung 14, Vers 12. Hier ist das Aushand der Heiligen. Wer sind die Heiligen? Welche die Gebote Gottes und den Glauben an Jesus bewahren. Und wisst ihr, die ganze Offenbarung ist eingerahmt durch 2 Verse, die genau das ausdrücken. Wer ist glückselig? Also wer ist der, der zu den beneidenswerten Leuten gehört? Glückselig, 1 Vers 3, ist, der liest und die hören die Worte der Weissagung und bewahren, was in ihr geschrieben ist. So fängt die Offenbarung an und 22,7 so endet sie. Und siehe, ich komme bald, glückselig, der die Worte der Weissagung dieses Buches bewahrt. Sie tut, sie lebt. Auch hier muss ich gar nicht viele Worte verlieren. Der Punkt ist deutlich. Kirche Jesu, unsere Strategie, um Gott und Welt zu verbinden, kann nur sein, dass wir leben, was wir reden. Dass wir das tatsächlich umsetzen. Dass wir nicht nur davon reden, Jesus nachzufolgen, sondern das tun. dass wir nicht nur davon reden, wie wichtig das prophetische Amt ist, sondern dass wir Gott und seinem Wort vertrauen mehr als den Lügen Satans. Dass wir das Reich Gottes zum Zentrum unseres Lebens machen und nicht uns selbst. Wir können reden, so viel wir wollen. Wenn wir es nicht tun, wenn wir es nicht leben, wenn das ein reines Lippenbekenntnis ist, wird unsere Mission scheitern. Die Kirche Jesu, du und ich, wir sollen die Liebe Gottes, von der wir zeugen, leben. Die Königreichsprinzipien, was du willst, wie andere mit dir umgehen, so gehe du mit ihnen um. Liebe deine Nächsten wie dich selbst. Liebe deine Feinde. All diese Dinge, die gilt es nicht zu predigen. Können wir auch machen. Die gilt es zu leben. Der Anbruch der neuen Schöpfung. Wir sind eine neue Kreatur in Christus. Alles ist neu geworden. Und das Volk Gottes lebt wieder in Einheit zusammen. Das sollen wir leben. Und nicht nur darüber reden. William Barclay, der sagt mal einen Satz, den finde ich höchst herausfordernd. William Barclay sagte mal Folgendes. Ein Heiliger ist jemand, dessen Leben es anderen leichter macht, an Gott zu glauben. Ein Heiliger ist jemand, dessen Leben es anderen leichter macht, an Gott zu glauben. Darf ich dich heute fragen, bist du so ein Heiliger? Sind wir als Gemeinschaft der Heiligen so eine Kirche? Macht es unser Leben anderen leichter, an Gott zu glauben? Sind wir Vorbilder in dieser Welt? Heben wir uns ab, und zwar nicht durch Exklusivität, durch einen Kleidungsstil, der sehr komisch ist, durch eine Musik, die ganz anders ist, sondern heben wir uns ab durch Wahrhaftigkeit, durch Aufrichtigkeit, durch Ehrlichkeit, durch Integrität, durch Wahrheit und Nächstenliebe? Oder lass es mich anders fragen. Könntest du mit Paulus sagen, dreimal macht das Paulus im Neuen Testament, könntest du mit Paulus sagen, werdet wie ich? Könntest du dich heute Morgen vor deine Familie stellen, vor die Gemeinde stellen, vor die Welt stellen, auf deinem Arbeitsplatz Montagmorgen und sagen, Leute, ich lebe das vorbildliche Leben durch Christus, was möglich ist durch das, was wir jetzt zu Ostern feiern. Und deswegen werdet wie ich. Ein Heiliger ist jemand, dessen Leben es anderen leichter macht, an Gott zu glauben. Ihr merkt, was hier passiert. Die Strategie, damit Menschen an Gott glauben können, ist, wir sollten als Vorbild leben. Lasst mich ein letztes nennen. Die letzte Strategie, die die Offenbarung deutlich macht, ist diese, die Kirche als Überwinder. Die Kirche ist dazu berufen, in der Zwischenzeit zwischen dem ersten Kommen von Jesus und dem zweiten Kommen von Jesus. In dieser Zwischenzeit, die noch so wirr ist, wo noch alles drunter und drüber geht, wo schon irgendwo das neue Reich anbricht, aber noch nicht vollkommen. Aber wir sind dazu berufen, in dieser Zeit zu überwinden, weil Christus schon überwunden hat. Und wisst ihr, das wird ganz deutlich in der ganzen Buch der Offenbarung. Das fängt bei Johannes an. Und wenn ich jetzt nochmal auf diesen Vers, ihr seht, was man aus einem Vers rausholen kann, 1 Vers 9. Guckt mal, wie Johannes sich beschreibt. Ich, Johannes, euer Bruder und Gefährte, in was? In der Bedrängnis. Der mit euch teil hat an der Herrschaft und mit euch in Jesus ausharrt. Johannes beschreibt sich selbst als jemand, der überwinden muss, der ausharren muss. Und stellt euch das mal vor. Johannes war eine Schlüsselperson der frühen Kirche. Prominent, wichtig, hat Unglaubliches geleistet. Jetzt ist er alt und sitzt irgendwo auf einer Insel, im Nirgendwo. Und er fragt sich, was passiert hier eigentlich? Und das Einzige, was er tun soll, ist ausharren, überwinden. Ganz ehrlich, das ist nicht die Traumkarriere einer christlichen Führungskraft. Geht irgendwo in die andere Richtung. Wenn wir die Sendschreiben anschauen, drei Gemeinden werden gelobt für ihr Überwinden. Offenbarung 2, Vers 2, Ephesus, sagt Jesus zu ihnen, ich kenne deine Beharrlichkeit, ausgeharrt hast du. Kurz danach, Vers 19 an Thyatira, ich kenne deine Werke, und dann nennt er verschiedene, die Liebe, den Glauben, die Hilfsbereitschaft und deine Beharrlichkeit, dein Dranbleiben. Offenbarung 3, Vers 10, Philadelphia, weil du mein Wort bewahrt hast, das dir die Kraft gibt, auszuharren. Und fast schockierend finde ich Offenbarung 13, Vers 10. Guckt mal die Nüchternheit, mit der das beschrieben wird. Wer in Gefangenschaft gerät, ziehe fort in die Gefangenschaft. Wer durch das Schwert fallen muss, wird durch das Schwert fallen. Hier ist von den Heiligen Standhaftigkeit und Glaube gefordert. Ist doch fast frustrierend, oder? Wer in Gefangenschaft gerät, ziehe in Gefangenschaft. Wer durch das Schwert fallen muss, wegen dem Glauben an Jesus, wird durch das Schwert fallen. Sorry, Leute, so ist das Leben in dieser Zwischenzeit. Was gefordert ist, ist Standhaftigkeit und Glaube. Ihr merkt, auch das ist eine Strategie. Es ist ja nicht immer leicht, Kirche Jesu zu sein. Es ist nicht immer leicht, die Mission Gottes zu erfüllen. Da gibt es Kampf, da gibt es Niederlage, da gibt es Frust. Aber die Kirche Jesus ist herausgerufen, das Böse durch das Gute zu überwinden und gerade dadurch Salz und Licht zu sein. Wenn wir uns fragen, was ist eigentlich unsere Mission, unsere Vision und unsere Strategie? Und wenn du dir nur ganz wenig mitnimmst von dieser Predigt heute, dann sollte es aber Folgendes sein. Unsere Mission, die Antwort auf die Frage, wozu sind wir da, ist schlicht die, die noch sündige Welt mit Gott zu verbinden. Unsere Vision, die Frage, wo wollen wir hin, ist, wir träumen von einer Kirche Jesu mitten in dieser Welt, wo die Liebe Gottes bezeugt wird, wo die Königreichsprinzipien Gottes gelebt werden. Eine Kirche Jesu, wo man den Eindruck hat, die Neuschöpfung, der Himmel ist ein Stückchen auf Erde. Das ist unsere Vision, dafür arbeiten wir. Und wenn du dich dann fragst, wie tun wir das? Drei Strategien. Die Kirche ist berufen, Prophet zu sein, das Wort Gottes verkündigen. Die Kirche ist berufen, Vorbild zu sein, das zu leben. Und die Kirche Gottes, ja, ist dazu berufen, Überwinder zu sein. Weil das nicht immer so geht, sondern manchmal Kampf heißt. Wir machen ja kein Führungskräfteseminar gerade. Aber wenn eine Institution, ein Unternehmen, eine Kirche funktionieren soll, braucht es Klarheit in Bezug auf diese drei Dinge. Was ist die Mission? Was ist die Vision? Was ist die Strategie? Es braucht aber noch ein, was viel wichtiger ist. Klarheit allein hilft nicht, wenn nicht Menschen da sind, die diese Dinge zu ihren eigenen machen. Wenn nicht die Mitarbeiter im Unternehmen, wenn nicht die Angestellten in einer Institution, wenn nicht die Glieder einer Kirche sagen, das ist meine DNA, dafür lebe ich. Und deswegen will ich heute dich mit einer simplen Frage nach Hause schicken. Wir werden jetzt auch gar nicht mehr viel in dem Gottesdienst machen. Ich werde noch beten, euch den Segen Gottes wünschen und euch dann mit folgender Frage entlassen. Die simple Frage, wie stark machst du die Mission, die hier beschrieben ist, die Vision, die hier vor Augen gestellt wird und die Strategie, die uns ans Herz gelegt wird, wie sehr machst du diese drei Dinge zu deinen eigenen Dingen, zu deiner eigenen Mission, deiner eigenen Vision und deiner eigenen Strategie? Wenn ich das lese, geht mir das Herz auf, weil ich denke, Kirche Jesu zu sein, ist eines der tollsten Dinge, die es gibt. Und mir geht das Herz auf, weil ich denke, liebe Leute, wenn wir in Detmold Nord das leben, Stück für Stück, mit auch Rückschlägen, aber Stück für Stück in diese Richtung, dann schaffen wir durch Jesus ein Stückchen Himmel auf Erde und verbinden Gott und Welt und leben das, wozu wir bestimmt sind. Wir machen Folgendes. Ich bete für diese drei Dinge. Ich bete, dass Gott uns in Detmold Nord oder wenn du es gerade hörst, bei YouTube siehst, dort, wo du in deiner Gemeinde bist, dass Gott uns diese Dinge aufs Herz legt. Dass er uns hilft, das umzusetzen. Und dann ermutige ich dich, diese Frage mit nach Hause zu nehmen. Wie stark machst du die Mission, die Vision, die Strategie Gottes zu deiner eigenen? Und lieber Vater im Himmel, wenn ich mir anschaue, was du mit dieser Welt tust, Herr, dann geht mir wirklich das Herz auf. Wenn ich sehe, Herr, dass du die Welt liebst, wenn ich sehe, dass du deinen Sohn Jesus gesandt hast und wir stehen kurz vor Ostern, wir denken daran, Herr, was wir Jahr für Jahr uns erinnern, aber mir geht das Herz auf, Herr, ich bin begeistert davon zu sehen, dass du die Welt liebst, dass du uns nicht einfach hast gehen lassen, sondern dass du Christus schickst, dass du ihm eine Aufgabe gibst, dass du ihn als Zeugen schickst, um deine Liebe deutlich zu machen, um dein Königreich anzufangen und um tatsächlich die Neuschöpfung schon beginnen zu lassen. Und Vater im Himmel, ich bete, dass wir als Kirche, ich bete Jesus, dass wir, wenn wir dich wirklich zum Haupt nehmen, wenn wir wirklich sagen, du bist der Chef in diesem Unternehmen, Kirche, dass wir deine Vorstellungen zu unseren machen. Jesus, ich bete, dass jeder Einzelne, der das jetzt gerade hört, sich ehrlich fragt, passen meine Lebensziele, passt mein Bild von Gemeinde wirklich zu dem, wie du dir das gedacht hast? Und Herr, wenn wir in einer Corona-Zeit sind, wo alles drunter und drüber geht, wo ich den Eindruck habe, ja, wir müssen überwinden, dann bete ich auch dort, Herr, dass wir Salz und Licht sind. Dann bete ich auch dort, Herr, dass wir Kirche Jesu leben, die sich abhebt von so vielen anderen. Und ich bete das, lieber Vater, ich bete das, Jesus, weil mein tiefer Wunsch der ist, dass Menschen gerettet werden, dass Menschen in dein Königreich kommen, Herr, dass Menschen in deine Gemeinde kommen und dass wir als Kirche unseren Auftrag tatsächlich tun. Und Jesus, wenn wir dann wissen, all das ist nicht kämpfen und strampeln und machen, wir haben letzte Predigt darüber nachgedacht, Herr, dass der Geist Gottes es ist, der uns befähigt. Dann danke ich dir, Herr, dass wir entspannt hier sitzen dürfen, uns auch herausfordern lassen dürfen, aber dann ganz simpel beten dürfen. Herr, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Oder Herr, meine Schwachheit ist groß, aber deine Stärke wird umso größer. Oder vielleicht auch manchmal einfach sagen müssen, ja, ich muss mir einen neuen Tritt in den Hintern geben und meine Berufung leben. Jesus, danke für dieses unglaublich große Bild. Und ich bete, dass wir es zu unserem eigenen machen. Danke, Herr, dass wir Teil deiner Gemeinde, deiner Kirche sein dürfen. Und danke, Herr, dass wir einen Auftrag haben, eine Mission, dass wir ein Bild vor Augen haben, eine Vision und dass du uns sogar Ziele und Strategien mit an die Hand gibst. Amen. Ich wünsche euch, dass ihr darüber nachdenkt, reflektiert und dann auch was in eurem Leben ändert. Der Gott im Himmel hat Christus geschickt auf diese Welt. Und deswegen will ich euch als Gemeinde und so wie du jetzt vor deinem Rechner sitzt, hinausschicken in die Welt mit dem Segen Gottes in die nächste Woche. Du hast eine Mission, du hast eine Vision und du hast eine Strategie, die du anwenden solltest. Gott ist mit dir und deswegen wünsche ich uns, dass wir Kirche leben, so wie wir es leben sollen. Gott segne dich. Wir sehen uns in dieser Woche noch häufiger. Wir feiern Ostern, wir feiern Kirche, aber ich freue mich, dass wir das gemeinsam tun dürfen, auch in Zeiten wie diesen. Gott mit dir.